Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
In den Protokollen sind viele Schwärzungen vorgenommen worden. Ich habe jetzt gestern veranlasst, dass die Protokolle weitestgehend entschwärzt werden sollen, also dass jetzt noch einmal geprüft werden soll, was muss unbedingt geschwärzt werden.
Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, zu den Corona-Protokollen. Heute Morgen hier bei uns im Programm. Das volle Interview können Sie in unserer Audiothek-App hören. Mehr Transparenz also bei den Protokollen des Robert-Koch-Instituts aus den Anfängen der Corona-Pandemie, ein Thema dieser Sendung. Und erst vor wenigen Wochen hatten der Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner gemeinsam Pläne für eine Rentenreform vorgelegt. Doch nun kommt schon die Kritik ausgerechnet aus der Partei des Finanzministers, die ein weiteres Thema dieser Sendung, die wir in Tschechien beginnen wollen. Das Internetportal Voice of Europe mit Sitz in Prag soll pro-russische Propaganda in Europa verbreitet haben. Die Regierung in Prag sanktioniert nun dessen Betreiber. Marianne Alweis berichtet.
Mehrere hunderttausend Euro hat das pro-russische Propagandaportal Voice of Europe angeblich an europäische Politiker gezahlt, zum Teil bar in Prag. Hier hat das Medienunternehmen seinen Sitz nahe des Wenzelsplatzes. Diese ganze Operation war vom Kreml geleitet und finanziert. Ziel war es, russische Narrative zu verbreiten und die Ansicht zu schwächen, dass man die Ukraine langfristig unterstützen müsse, sagt die tschechische Journalistin Stislava Pokorna. Sie hat die Recherche für die Tageszeitung Deník N veröffentlicht, auf die sich auch der Spiegel bezieht. Laut Informationen des tschechischen Geheimdienstes BIS hat Voice of Europe Erklärungen und Interviews von Politikern veröffentlicht, in der die EU aufgefordert wird, ihre Hilfen für die Ukraine zu beenden. Einige Politiker hätten im Gegenzug auch Gelder für ihren Wahlkampf vor der Europawahl im Juni erhalten, so Pokorna. Nach unseren Informationen soll es sich um Politiker aus 6 Ländern handeln. Aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Polen und Ungarn. Politiker aus Tschechien lieferten zwar auch Inhalte an den Voice of Europe Server, sie gehörten aber nicht zu denen, die von russischer Seite Geld erhalten haben und sich damit finanzieren. Namen nennen tschechische Medien und Politiker nicht. Die Zeitung Deník N schreibt von systemfeindlichen Politikern aus Deutschland und verweist darauf, dass 2 AfD-Abgeordnete der Kreml-finanzierten Plattform in der Vergangenheit Interviews gegeben haben. Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, weist die Vorwürfe zurück. Sowie der 2. auf der AfD-Liste, Petr Bistron, er stammt aus Tschechien. Beide sind scharfe Kritiker jeder Unterstützung der Ukraine. Außerdem sind beide laut Informationen des Spiegel mit dem mutmaßlichen Finanzier von Voice of Europe bekannt, mit Viktor Medvedchuk. Der Oligarch aus der Ukraine gilt als Freund des russischen Präsidenten Putin. Über ihn soll das Geld nach Prag geflossen sein. Er steht nun auch auf der tschechischen Sanktionsliste. Ich halte es für wichtig, dass Tschechien gezeigt hat, dass wir in der Lage waren, gegen die russische Propaganda vorzugehen, so Außenminister Jan Lipavský. Das ist das Ergebnis der guten Arbeit unseres Sicherheitsapparats. Der tschechische Geheimdienst habe Informationen auf mehr als 300 Seiten gesammelt und diese mit anderen europäischen Diensten geteilt, heißt es in Prag. In der tschechischen Hauptstadt soll sich Voice of Europe vor einem Jahr auch aus Kostengründen angesiedelt haben, sagt der Journalist Wojciech Berger vom Investigativportal Hlídací Pes. Im Handelsregister ist ein polnischer Geschäftsmann eingetragen. Auch in Polen wird nun ermittelt. Die Website ist nicht verboten, aber
auf einer Sanktionsliste zu sein heißt, die Kontos werden eingefroren, die Firmenanteile werden eingefroren, die Personen dürfen nicht nach Tschechien reisen. Einfach gesagt, man kann nicht mehr das Unternehmen betreiben und wir sehen auch, Voice of Europe steht seit dem gestrigen Abend nicht mehr online.
Das Internetportal Voice of Europe mit Sitz in Prag soll pro-russische Propaganda in Europa verbreitet haben. Marianne Alweis, unsere Korrespondentin, berichtete. Am Telefon ist der Soziologe Felix Schilk von der Uni Tübingen. Er beschäftigt sich dort unter anderem mit Desinformation. Guten Abend, Herr Schilk.
Guten Abend.
Ist die Aufregung berechtigt?
Ich denke, die Aufregung ist berechtigt. Ich weiß jetzt nicht, ob wegen Voice of Europe, weil das ist ja bloß ein Baustein unter vielen. Also russische Desinformation läuft ja nicht nur darüber, sondern hat es auch schon davor gegeben, gibt es auch in anderen Formen. Und ja, ich halte das schon für eine große Gefahr und für ein Problem.
Ich wollte gerade sagen, russische Desinformationskampagne, der Versuch der Einflussnahme des Kremls auf Europa, das hören wir jetzt nicht zum ersten Mal. Hat dieser Fall eine andere Dimension nach Ihrer Sicht?
Das Ausmaß kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil es eine recht frische Recherche ist und ich auch erst gestern das nur kurz überflogen habe. Also ich glaube, es hat keine neue Dimension. Das ist jetzt nur was, wo es die Recherche gibt, wo es gute belastbare Informationen gibt, wo ja auch der Skandal war, dass tatsächlich Abgeordnete europäischer Parteien oder Mitglieder europäischer rechter Parteien Geld erhalten haben. Und das ist natürlich was jetzt davor noch nicht in dem Ausmaß belegbar war. Und das macht es jetzt schon außergewöhnlich.
Ja, Sie sagen es. Also zumindest im Verdacht stehen auch deutsche Politiker, der AfD-Politiker Maximilian Krah, Spitzenkandidat der Partei im Europawahlkampf, Peter Bistron, Nummer 2 auf der Liste, haben der Plattform zumindest Interviews gegeben. Muss man da sagen, schon wieder die AfD?
Das kann man sagen. Das ist jetzt auch nicht überraschend, dass das genau die beiden AfD-Mitglieder sind, die schon in der Vergangenheit zu einer Nähe zu autoritären Regimen aufgefallen sind. Also gerade Maximilian Krah, dem wird auch eine starke Nähe zur chinesischen Staatspartei nachgesagt. Es gibt dort enge Kontakte. Er hat auch schon häufiger in chinesischen Regimemedien Interviews gegeben. Also da ist durchaus auch ein Muster erkennbar. Und es hat überrascht mich, dass jetzt wenig.
Was würden Sie sagen, ist Herrn Krah oder Herrn Bistron auch, ist denen das egal oder suchen die die Nähe zu solchen Plattformen, zu solchen Medienhäusern im weitesten Sinne ganz gezielt?
Ich würde sagen, es deckt sich ja auch mit ihrer politischen Agenda, mit dem, was sie wollen, mit der außenpolitischen Orientierung, die zumindest bei Maximilian Krah auch ganz klar anti-westlich orientiert ist und sich autoritären Systemen wie Russland und China orientiert. Insofern würde das sicherlich gewusst haben und würde auch eine gewisse Sympathie hegen.
Wir haben gelesen oder ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass Herr Krah, bleiben wir mal bei dem Beispiel, auch Verbindungen zu Viktor Medvedchuk verfügt. Das ist einer der mutmaßlichen Finanzierer dieser Plattform Voice of Europe, Oligarch aus der Ukraine. Er ist ein Freund Putins. Sie sagen, das überrascht Sie nicht mehr. Muss man einfach so zynisch an die Sache rangehen und sagen, ja, solche Verbindungen gibt es, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen?
Das kann man jetzt so zynisch sagen. Ich muss sagen, diese Nähe zu Medvedchuk, in dem Artikel stand dann, dass die beiden auch eine Geburtstagsfeier zusammen verbracht haben, die hat mich schon wirklich schockiert. Medvedchuk ist schon wirklich auch eine Nummer in Russland. Der Putin ist Taufpate seiner Tochter und Medvedchuk ist mit einer der Hauptgründe auch für den Ukraine-Krieg. So kann man das zumindest in der aktuellen Zelensky-Biografie lesen, dass der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und auch wirklich eine sehr starke Nähe zu Putin hat.
Nun sagt das Büro Krah aber, ja gut, wir wählen unsere Medien, denen wir Interviews geben, die wählen wir vollkommen unabhängig von der Berichterstattung aus, das machen wir nach Terminplanung abhängig. Ist doch eigentlich nichts dran auszusetzen, oder?
Ich glaube, im Einzelfall könnte man ja sagen, dass das passieren kann, ne? Dass man jetzt ein Medium nicht kennt, aber wenn sich das häuft und wenn sich die außenpolitische Positionierung überschneidet und wenn dann halt immer so eine Nähe da ist in diesen dezidiert pro-russischen Medien, dann spricht das ja schon für sich.
Nun ist Voice of Europe ein Beispiel für die mutmaßliche russische Einflussnahme oder relativ sichere russische Einflussnahme oder zumindest der Versuch derjenigen auf Europa. Ist das eigentlich messbar, wie erfolgreich solche Desinformationskampagnen sind?
Naja, jetzt nicht direkt, weil genau das zeichnet ja erfolgreiche Desinformation aus, dass man es eben nicht so eindeutig zurückverfolgen kann. Desinformation lebt ja davon, dass man zum Beispiel Narrative in die Welt setzt, bestimmte Deutungen von Ereignissen und dass die dann auch aufgegriffen werden von Leuten. Die lesen das vielleicht, die teilen das, die verbreiten das weiter. Also das entwickelt ja ein Eigenleben und dann ist ja Desinformation sehr erfolgreich. Wenn wir uns jetzt angucken, wie aktuell gesprochen wird, zum Beispiel über den Angriffskrieg in der Ukraine, dann würde ich sagen, sieht man da schon auch einen sehr starken Einfluss von russischen Narrativen. Also ja, das war sicherlich sehr erfolgreich in den letzten Jahren, dort russische Narrative im Westen zu verbreiten und das bei Teilen der Bevölkerung auch zu verankern.
Geben Sie uns ein Beispiel.
Das klassische Beispiel ist die Deutung des Euromaidans, der in der russischen Sicht als Putsch bezeichnet wird. Und man findet in Deutschland auf rechter wie auf linker Seite einige, die das auch nachplappern, die das übernehmen. Das geht dann weiter mit der Einschätzung, was ist da eigentlich im Donbass in der Ostukraine passiert? Ist da Russland einmarschiert oder ist das ein Bürgerkrieg, was das russische Narrativ ist? Und auch das ist ja nur in Deutschland, weiß Gott, bis in Teile der SPD sehr verbreitet.
Nun hat die tschechische Regierung Handlungen gezeigt, hat Voice of Europe auf eine Sanktionsliste gesetzt. Verboten ist die Plattform allerdings noch nicht. Wie kann man gegen solche Desinformationskampagnen vorgehen?
Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Man kann natürlich versuchen, die Medien zu regulieren, aber das kann man immer erst im Nachhinein machen. Man kommt dann immer zu spät. Ich glaube, das Wichtigste wäre, sind Kompetenzen zu vermitteln, bei der Bevölkerung mit Desinformation umzugehen. Ist es überhaupt das Ausmaß, sich bewusst zu machen und auch in der Bevölkerung ein gewisses Gefahrenpotenzial überhaupt erstmal bewusst zu machen? Was ich mir tatsächlich wünschen würde, wäre zum Beispiel eine bundesweite Aufklärungskampagne, die das mal in den Fokus rückt, weil ich glaube, das Ausmaß des russischen Informationskrieges ist vielen Menschen gar nicht bewusst und denen ist auch gar nicht bewusst, dass sie das im Alltag tangiert und betrifft und sie damit vielleicht nicht tagtäglich, aber schon häufig konfrontiert sind.
Also Sie sagen, das passiert bisher nicht genug?
Nein, ich sehe da tatsächlich wenig Bewusstsein, was daran liegt, dass eben Desinformation auch so subtil ist zum Teil und nicht immer so genau messbar und immer erst dann, wenn es sowas gibt wie diesen Voice-of-Europe-Fall, dann hat man einen Skandal, dann kann man politisch handeln, aber das ist ja nur die Spitze des Eisberges.
Würden Sie eigentlich sagen, Voice of Europe als Internetplattform, das Internet ist da das Medium, das am meisten betroffen ist, oder geht das auch über Fernsehen, über Radio?
Naja, ich würde sagen, es geht ja bei Desinformation um Informationen, die sind erstmal medienneutral. Also die werden über verschiedene Medien verbreitet und können dann auch aufgegriffen werden und das Medium wechseln. Also das Problem ist jetzt nicht die Plattform Voice of Europe, sondern das, was dort an Desinformation zu finden ist.
Sagt der Soziologe Felix Schilk von der Uni Tübingen. Vielen Dank für Zeit und Gespräch.
Vielen Dank.
Wie am Abend bekannt wurde, sind auch die polnischen Behörden inzwischen gegen Voice of Europe aktiv geworden. Damit sind wir in Polen. Seit Monaten gehen dort Landwirte auf die Straßen und blockieren immer wieder Grenzübergänge. Nach Deutschland, vor allem aber in die Ukraine. Die Lage hat sich so zugespitzt, dass die Regierung in Warschau im vergangenen Jahr einseitig ein Embargo auf ukrainische Landwirtschaftsprodukte verhängt hatte. Eine richtige Lösung war das allerdings auch nicht, denn inzwischen gibt es eine neue Regierung in Warschau und Premierminister Donald Tusk hat im Wahlkampf versprochen, den Getreidestreit im Handumdrehen zu lösen. Dementsprechend groß waren die Erwartungen an das heutige Treffen der polnischen und der ukrainischen Regierung. Groß ist nach dem Treffen aber vor allem eins, die Enttäuschung. Martin Adam.
Herr Premierminister, mein lieber Freund. Donald Tusk begrüßt seinen polnischen Amtskollegen Denis Szmyhal. Und gleich zu Anfang soll klar werden, hier gibt es keinen Konflikt, höchstens Meinungsverschiedenheiten. Wir gehen aus den heutigen polnisch-ukrainischen Gesprächen in der Überzeugung, dass es keine Macht der Welt gibt, nicht in der Ukraine, nicht in Polen, die unsere Freundschaft, Solidarität und Zusammenarbeit in Frage stellen könnte. Nur gäbe es keinen Konflikt, wäre Szmyhal nicht mit einem Teil der ukrainischen Regierung von Kiew nach Warschau gefahren. Polnische Landwirte haben vor wenigen Tagen mit Straßenblockaden um alle größeren Städte tatsächlich halb Polen lahmgelegt. Und immer wieder sind auch Grenzübergänge in die Ukraine betroffen. Militärische und humanitäre Transporte würden durchgelassen, erklären die Bauern. Kiew widerspricht. Ende Februar drängte der ukrainische Präsident Selenskyj öffentlich und sehr kurzfristig auf ein Treffen an der Grenze. Tusk sagte ab. Umso größer waren die Erwartungen an das polnisch-ukrainische Treffen am Donnerstag. Aber nichts. Wir suchen nach Lösungen, die vielleicht nicht für alle Seiten beglückend sind, die aber die grundlegenden Interessen polnischer und ukrainischer Landwirte und Produzenten schützen. Wir suchen und kommen der Lösung näher. So Donald Tusk. Der Weg dürfte aber noch weit sein, denn bei aller Solidarität, die Interessen beider Länder stehen sich diametral gegenüber. Die Ukraine will und muss nach dem russischen Angriff weiter Agrarprodukte exportieren. Die EU-Kommission hatte dafür zollfreie Transitrouten durch die EU eingerichtet. Polen beklagt, dass der Transit de facto ein Import ist und vor allem ukrainischer Weizen und Mais die Preise in Polen derart drücken, dass einheimische Landwirte selbst zu Dumpingpreisen nichts mehr verkauft bekommen. Die Regeln sind da, aber sie werden nicht durchgesetzt, sagt der Landwirtschaftsexperte Arkadiusz Artyszak. So kämen ukrainische Agrarprodukte nach Polen, die oft nicht im Ansatz EU-Lebensmittelstandards entsprechen. Sogar der Vize-Landwirtschaftsminister sagt, dass die polnische Grenze zur Ukraine löchrig ist wie ein Schweizer Käse. In einer Situation, in der wir nicht effektiv kontrollieren können, was auf unseren Markt kommt, hätten wir meiner Meinung nach schon vor langer Zeit die Grenze für Getreide schließen müssen. Das fordern auch die Bauern. Auch die Begrenzung für zollfreie Einfuhren, die die EU-Kommission angekündigt hat, löse das Problem nicht, weil sie immer noch zu großzügig sei und Weizen schlicht nicht darin vorkomme. Für die Ukraine sei das in Ordnung, sagt Denis Szmyhal in Warschau. Konkreter wird auch er nicht.
Weiter Uneinigkeit also bei den Getreideexporten zwischen der Ukraine und Polen, Martin Adam berichtete. Von Polen nach Bulgarien. Schon wieder mag sich der ein oder die andere im Land denken, denn die Bulgarinnen und Bulgaren müssen demnächst schon wieder zu den Wahlurnen gehen. Innerhalb von 3 Jahren ist schon die 5. Regierung in der Hauptstadt Sofia gescheitert. Das gefährdet den Weg des Landes in die Eurozone, den vollständigen Schengen-Beitritt. Warum, erklärt unsere Korrespondentin Silke Hane.
In Bulgarien ist die Regierungsbildung endgültig gescheitert. Das EU- und NATO-Land steht damit vor der 6. Neuwahl binnen 3 Jahren. Am Morgen hatte Staatspräsident Rumen Radev zum dritten Mal einer Partei den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Die populistische »Es gibt ein solches Volk« gab das Mandat aber umgehend als nicht erfüllt zurück. Ihr Abgeordneter Ivaljo Valchev begründete das mit dem Wunsch nach Neuwahlen. In den letzten 9 Monaten haben wir immer erklärt, dass diese Regierung schädlich ist und wir Wahlen abhalten sollten. Der Souverän sollte entscheiden. Wir denken, dass die Wahlen die höchste Form der Demokratie sind. Die jüngste bulgarische Regierung hat nur ein Dreivierteljahr gehalten. Geplant war eigentlich nur ein Wechsel im Premierministeramt zwischen den Regierungsparteien. Das artete aber in einen Streit um mehrere Ministerposten aus. Die beteiligten Parteienbündnisse gelten als politische Gegner und hatten nur mangels Alternativen miteinander regiert. Einen Umstand, den Staatspräsident Rumen Radev heute so kommentierte. Ich hoffe aufrichtig, dass die Art und Weise, wie dies alles endet, allen als Lehre dienen wird, dass es immer einen Preis zu zahlen gibt, wenn man vor einer Wahl etwas sagt und danach das Gegenteil tut. Radev gilt als russlandnah. Er darf nun einen Interimsregierungschef bestimmen. Allerdings ist er in der Wahl nicht frei. Radev muss den neuen Premierminister von einer Liste auswählen. Darauf stehen etwa der Notenbankchef und der Parlamentspräsident. Das Parlament hatte Radevs Macht in dieser Sache zuletzt beschnitten, eine Lehre aus früheren Regierungskrisen. In denen hatte Radev Übergangsregierungen bestimmt, die für seinen Kurs gestanden hatten. Dass das nun nicht mehr geht, gilt als einer der Erfolge der bisherigen Regierung. Ob die Kandidaten fürs Premieramt aber auch wirklich eine Übergangsregierung leiten wollen, steht auf einem anderen Blatt. Der Co-Vorsitzende der bisherigen Regierungspartei Wir setzen den Wandel fort, Kirill Petkov, appellierte heute an alle Beteiligten. Im Moment sollte sich der Präsident auf die Gespräche mit potenziellen Interimspremierministern konzentrieren. Ich hoffe, dass in den Gesprächen jeder potenzielle Kandidat Verantwortung übernehmen wird. Das ist nicht nur eine Frage des Wunsches, Interimsministerpräsident zu werden, sondern auch eine Frage der Verantwortung. Wie lange die Übergangsregierung im Amt bleibt, ist noch offen. Einen Wahltermin gibt es noch nicht. Als wahrscheinlich gilt eine Zusammenlegung der Parlamentswahl mit der EU-Wahl am 9. Juni. Dafür müsste Staatspräsident Radev spätestens am 8. April die Neuwahl verfügen. Radev betonte heute, sich schon in den nächsten Tagen um eine Lösung bemühen zu wollen. Ich beginne mit Treffen mit allen potenziellen Premierministern. Heute Morgen, wenn nötig, auch am Wochenende. Ich werde mein Bestes tun, um den Prozess der Bildung eines Interimskabinetts zu beschleunigen. Bulgarien strebt in die Eurozone und wünscht sich einen vollständigen Beitritt zum Schengen-Raum. Die politische Instabilität in dem Land gefährdet die Integration.
Die Regierungsbildung in Bulgarien ist erneut gescheitert, Silke Hane, unsere Korrespondentin, berichtete. 23.28 Uhr sind in Deutschlandfunk. Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Die USA haben eine Resolution bei den Vereinten Nationen eingebracht, in der es darum ging, die Überwachung von Sanktionen eben jener Vereinten Nationen gegen Nordkorea zu verlängern. Russland hat das nun mit einem Veto blockiert. Antje Passenheim.
Durch seinen Einspruch verhindert Russland, dass die Vereinten Nationen weiterhin die Sanktionen gegen Nordkorea überwachen können. Mit seiner Enthaltung unterstützte auch China diese Entscheidung. Seit Jahren haben beide Länder mit ähnlichen Vetos verhindert, dass der Sicherheitsrat Nordkorea verurteilen kann. Das international abgeschottete, kommunistisch regierte Land unterliegt vielen Sanktionen. Mit seinem Waffen- und Nuklearprogramm bedroht es nach Einschätzung des Westens das benachbarte Südkorea und darüber hinaus die gesamte Region. Pyongyang baut offenbar sein Atom- und Raketenprogramm ungeachtet aller Verbote weiter aus. Russlands UN-Botschafter Wassilij Nebenzia warf den westlichen Ländern hingegen vor, sie würden versuchen, Nordkorea mit den Strafmaßnahmen zu strangulieren. Die Sanktionen hätten sich als nicht wirksam erwiesen mit Blick auf Pyongyangs Atomprogramm. Ungeachtet der jetzt blockierten Resolution ändert sich aber nichts an den Sanktionen selbst. Sie bleiben weiterhin in Kraft.
Der neue palästinensische Ministerpräsident Mohammed Mustafa hat am Nachmittag in Ramallah im besetzten Westjordanland sein Kabinett vorgestellt. Clemens Fehrenkotte.
Die vorrangige Aufgabe der neuen Regierung, die weitgehend aus Fachleuten besteht, sei eine sofortige Waffenruhe und der Abzug Israels aus dem Gazastreifen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldet. Mustafa, ein 69-jähriger Finanzexperte und enger Berater von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas, war in diesem Monat von Abbas berufen worden. Dieser Wechsel an der Regierungsspitze solle signalisieren, dass der 88-jährige Abbas den Forderungen der internationalen Gemeinschaft nachkommt, die Autonomiebehörde zu reformieren und neu aufzustellen. Die palästinensische Autonomiebehörde wurde nach den sogenannten Osloer Abkommen im Jahr 1994 gegründet und seitdem von der Fatah-Fraktion beherrscht, der Mahmoud Abbas vorsteht. Sie hat im besetzten Westjordanland eine sehr eingeschränkte Selbstverwaltung und wird von der Bevölkerung wegen ihrer Zusammenarbeit mit den israelischen Sicherheitsdiensten oftmals als verlängerter Arm der Besatzung betrachtet. 2007 kam es mit der gewaltsamen Vertreibung der Autonomiebehörde aus dem Gazastreifen durch die radikal-islamistische Hamas zum dauerhaften Bruch im palästinensischen Lager.
Kurz vor Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes, des sogenannten, am Ostermontag, hat nun auch die sogenannte Grenzwertekommission geliefert. Barbara Kostolnik.
Die neue Grenze soll bei 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum liegen, so lautet die Empfehlung der unabhängigen Expertenkommission. Die besteht unter anderem aus Psychologen, Toxikologen und Strafrechtsexperten. Bis zu dieser Grenze ist es nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft in der Regel unproblematisch, ein Fahrzeug zu steuern, etwa vergleichbar mit einem Blutalkoholgehalt von 0,2 Promille. Die Kommission ist ungleich strikter, was die Vermischung von Alkohol und Cannabis betrifft. Hier heißt es, für Cannabiskonsumenten ist ein absolutes Alkoholverbot am Steuer vorzusehen. Der neue Grenzwert ist bislang nur eine Empfehlung. Damit er bundesweit gelten kann, muss erst das Straßenverkehrsgesetz geändert werden. Daher gelten die Cannabis-Regeln für den Verkehr nicht bereits ab Ostermontag, sondern erst dann, wenn der Bundestag darüber abgestimmt hat. Bis dahin bleibt es dabei. Cannabiskonsum im Straßenverkehr ist verboten, wird allerdings in der Regel bis zu einem Grenzwert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum nicht strafrechtlich geahndet.
Im Zuge des Dieselskandals wollen Verbraucherschützer Schadensersatz für rund 2.800 Mercedes-Kunden erstreiten. Nun haben sie einen Teilerfolg erzielt. Lisa Stadler.
Der Rechtsstreit zwischen dem Kläger und dem Stuttgarter Autobauer ist damit aber noch nicht vom Tisch. Mercedes hat direkt im Anschluss an das Urteil angekündigt, in Revision zu gehen. Man vertrete eine andere Auffassung als das Gericht, sagte ein Sprecher. Für betroffene Mercedes-Kunden heißt das, sie müssen warten, bis das Urteil Bestand hat, bevor sie ihre Ansprüche auf Schadenersatz in Einzelklagen geltend machen können. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat geurteilt, dass Mercedes-Mitarbeiter billigend in Kauf genommen hätten, dass in bestimmten Fahrzeugtypen illegale Abschalteinrichtungen verbaut wurden. Für Fahrzeuge der Euro-6-Norm sehen die Richter einen bedingten Vorsatz, bei Fahrzeugen der Euro-5-Norm nicht. Das ist relevant für die Höhe der Entschädigung. Das Gericht hat außerdem den Vorwurf abgewiesen, dass Mitglieder des Mercedes-Vorstands den Einsatz illegaler Abschalteinrichtungen angeordnet oder gebilligt hätten. Der Musterfeststellungsklage haben sich etwa 2.800 Menschen angeschlossen.
Nach dem schweren Busunglück auf der A9 bei Leipzig laufen Ermittlungen gegen den Fahrer. Der Vorwurf: fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung. Jens Czerwinka.
Wie Pressesprecher Andreas Rieken, MDR Sachsen, sagte, wird ihm fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Aktuell würden Zeugen befragt und die Untersuchungen des zerstörten Busses liefen. Dass es zwischen den beiden Fahrern vor dem Unfall einen Streit gegeben haben soll, wollte Rieken weder bestätigen noch dementieren. Allerdings werde dem nachgegangen. Die Leipziger Volkszeitung hatte heute über solche Vermutungen berichtet. Unterdessen ist die Identität der vier Todesopfer noch nicht geklärt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hoffen die Beamten heute dazu Angaben machen zu können. Derzeit stehe für die Ermittler die Ursachenforschung aber im Vordergrund. Bei dem Unfall wurden 35 Menschen verletzt. Nach Angaben der Krankenhäuser werden heute oder sind bereits die meisten Leichtverletzten wieder entlassen worden. Der Doppelstock-Flixbus war am Mittwochmorgen von der Fahrbahn abgekommen, über den Grünstreifen gerast und auf die Seite gekippt. Der Bus mit mehr als 50 Passagieren und zwei Fahrern war auf dem Weg von Berlin nach Zürich.
Sam Bankman-Fried muss für 25 Jahre ins Gefängnis. Caroline Bredendieck.
Vom Kryptogott zum verurteilten Finanzbetrüger Sam Bankman-Fried ist hochgeflogen und tief gefallen. Sein Unternehmen FTX war eine der größten Kryptobörsen der Welt. Dann kam heraus, der 32-Jährige hat Kunden und Investoren um mindestens 10 Milliarden Dollar geprellt. Es ist einer der größten Fälle von Finanzbetrug in der US-Geschichte. Schon im November hat die Jury in Manhattan Sam Bankman-Fried schuldig gesprochen in 7 von 7 Anklagepunkten. Jetzt das Strafmaß, 25 Jahre. Die Staatsanwaltschaft hatte 50 gefordert, die Verteidigung maximal 6,5. Der New Yorker Richter sagt, Sam Bankman-Fried habe versucht, Zeugen zu beeinflussen und vor Gericht gelogen. Das Argument der Verteidigung, Anleger und Investoren könnten ihr Geld durch das Insolvenzverfahren wiederbekommen, ließ der Richter nicht gelten. Sam Bankman-Fried hat vor Gericht um Entschuldigung gebeten. Viele Menschen seien zu Recht enttäuscht. Seine Anwälte sagten in ihrem Statement, der 32-Jährige sei kein rücksichtsloser Verbrecher. Er habe anderen nicht absichtlich schaden wollen und sei im Herzen einfach nur ein etwas unbeholfener Mathe-Nerd.
Die Gewerkschaft Verdi und Lufthansa haben sich nach insgesamt 5 Warnstreiks im Tarifstreit geeinigt. Roman Warschauer.
Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf die letzten Details für einen neuen Tarifvertrag für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden geeinigt. Unter anderem sieht der Vertrag rund 12,5% mehr Geld vor. Die Gehaltssteigerungen entsprechen ziemlich genau den Forderungen der Gewerkschaft. Die Erhöhung erfolgt stufenweise, zunächst rückwirkend zum 1. Januar und in einem zweiten Schritt im März des kommenden Jahres. Dabei wurden auch Mindestbeträge vereinbart. So sollen Beschäftigte mit niedrigen und mittleren Einkommen stärker profitieren. Hier spricht die Gewerkschaft von bis zu 18% mehr Geld. Auch der geforderte Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro soll gezahlt werden. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Gestern hatten beide Seiten mit den beiden Schlichtern einen grundsätzlichen Durchbruch in dem Tarifkonflikt bekannt gegeben. Heute mussten noch letzte Details geklärt und die zuständigen Gremien einbezogen werden. In dem Tarifkonflikt hatte die Gewerkschaft insgesamt 5-mal gestreikt. Dabei waren mehrfach hunderte Flüge ausgefallen.
Willkommen zur Börse. Blick auf das Frankfurter Parkett. Sami Ibrahim.
Es ist erst einmal vorbei. Die inzwischen so getaufte Osterrallye am deutschen Aktienmarkt legt mit den Feiertagen eine Zwangspause ein. Erst am Dienstag nach Ostern geht es weiter. Vorher wollten es die Anleger allerdings noch einmal wissen. Ein wenig unerwartet kletterte der DAX an seinem letzten Handelstag in dieser verkürzten Woche auf ein neues Allzeithoch, markierte kurz die 18.513 Punkte, um anschließend wieder zu sinken. Das Plus am Ende magere 0,08% bei 18.492 Punkten. Immerhin der 7. Tag mit Gewinnen in Folge und eine fast schon wilde Abfolge von immer neuen Rekordhöchstständen. Überhaupt ist es an der Börse in diesem ersten Vierteljahr recht gut gelaufen. Der DAX hat mittlerweile einen Jahresgewinn von mehr als 10% eingefahren, wenn auch im Moment wohl nicht mehr viel Luft nach oben bleibt. Zahlreiche Experten warnen bereits davor, dass der Markt allein wegen der Erwartung niedrigerer Zinsen zu heiß gelaufen sei. Geholfen hat diese Rallye vor allem solchen Werten, die zuletzt eine etwas schwierige Entwicklung hatten. Spitzenreiter heute waren denn auch Siemens Energy mit einem Plus von mehr als 3%. Die Aktie war voriges Jahr wegen vieler Hiobsbotschaften regelrecht unter die Räder gekommen. Seit Jahresbeginn konnte sie um mehr als 40% zulegen. Nur für die Rüstungsindustrie läuft es derzeit noch besser. Rheinmetall sind im DAX der Quartalsgewinner mit einem Plus von 82% binnen 3 Monaten. Auch Renk konnte zuletzt ein Rekordhoch verbuchen. Nach dem gestrigen Plus im zweistelligen Bereich ging es heute noch einmal um 3% nach oben.
Der ein oder andere mag es merken, entweder an den teilweise warmen Temperaturen, den sprießenden Blumen oder auch wegen der Allergien. Der Frühling ist da, er belebt auch den Arbeitsmarkt, aber nicht so stark wie sonst im März. Die Arbeitslosenquote, sie ist leicht gesunken auf 6%. Arbeitsagenturchefin Andrea Nahles zeigt sich zufrieden, wie Birgit Habrath berichtet.
Trotz weniger Arbeitslosen im März, Andrea Nahles, die Chefin der Nürnberger Behörde, ist besorgt.
Es ist eine schleichende Bewegung, die wir beobachten. Die Richtung stimmt einfach nicht.
Nahles hat da die letzten Monate im Blick. Die Konjunkturkrise ist auf dem Arbeitsmarkt inzwischen angekommen. Zwar werden nicht reihenweise Kündigungen ausgesprochen, aber es läuft nicht mehr rund auf dem Arbeitsmarkt. Auch im März nicht. Auf 2.769.000 Arbeitslose kommt die neueste Statistik der Bundesagentur. Das sind zwar 45.000 weniger als noch im Februar, aber weiter weitaus mehr als noch im März 2023. Die Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 6%. Die übliche Belebung zum Frühjahr auf dem Arbeitsmarkt fällt dieses Jahr schwächer aus. Die Zahl der Beschäftigten steigt, aber eher verhalten im Vergleich. Die Zahl der offenen Stellen geht zurück.
Für Arbeitslose ist es derzeit so schwierig wie selten zuvor, eine neue Beschäftigung zu finden. Gleichzeitig nimmt das Risiko, den Job zu verlieren, schleichend zu, auch wenn es im langjährigen Vergleich immer noch niedrig ist.
Und der digitale und klimaschonende Umbau der Wirtschaft kommt ja gerade erst in Gang. Die Bundesagentur will die Folgen rechtzeitig auffangen, also die Firmen und die Beschäftigten betreuen, wenn die Kündigung noch nicht ausgesprochen ist. Arbeitsmarktdrehscheibe nennt Nahles das.
Also wenn wir rechtzeitig von einem Unternehmen erfahren, dass sie Personal abbauen müssen, dann können wir in derselben Region oft Arbeitgeber finden, die händeringend Personal suchen. Und wir versuchen, die zusammenzubringen und versuchen dadurch, im Grunde Arbeitslosigkeit und auch Transfergesellschaften zu vermeiden.
Das alles setzt aber voraus, dass sowohl die Firmen als auch die noch Beschäftigten bereit sind zur Weiterbildung. Es gibt inzwischen viele Mittel, die der Gesetzgeber geschaffen hat, um die Weiterbildung zu fördern. Ein neues Instrument ist ab April das Qualifizierungsgeld. Die Agenturen übernehmen Teile des Lohnes, der in Zeiten der Weiterbildung anfällt. Mit ähnlichen Projekten haben die Agenturen schon Erfolge erzielt, vor allem dort, wo Personal dringend gesucht wird.
Ein Drittel der Eintritte, die wir in dem Bereich haben, gehen in den Pflegebereich. Dadurch leisten wir schon jetzt einen spürbaren Beitrag zur Fachkräftesicherung. Jede achte angehende Pflegefachkraft, die im letzten Jahr in die Ausbildung gegangen ist, wurde durch die BA im Rahmen der beruflichen Weiterbildung gefördert.
Schwieriger wird es, wenn die Menschen schon länger ohne Job sind. Die tun sich gerade besonders schwer, vermittelt zu werden. Viele haben keinen Berufsabschluss. Mit entsprechenden Kursen können die Agenturen diese Lücke im Lebenslauf schließen. 60% derer, die sich darauf einlassen, sind dann langfristig beschäftigt.
Wir wissen, dass diese Maßnahmen ja auch finanziell erstmal eine Investition sind, dass es auch Geld kostet. Aber man sieht eben an dieser Verbleibquote, dass es sich eben auch auszahlt. Nicht nur individuell, sondern insgesamt auch finanziell.
Das Interesse sowohl bei Firmen als auch bei Betroffenen für Weiterbildung ist gestiegen in letzter Zeit. Aber es ist durchaus noch Luft nach oben. Die Chefin der Bundesagentur würde sich hier noch mehr Bereitschaft wünschen. Das könnte dem Arbeitsmarkt helfen. Die nächsten Zahlen verkündet die Agentur Ende April. Der Wunsch von Andrea Nahles erst einmal.
Schöne Ostern.
Berichtete Birgit Habrath. Blick nach Berlin. Schon wieder Knatsch in der Ampel. Diesen Eindruck könnte man bekommen. Dieses Mal rührt sich Widerstand in der FDP und zwar gegen das geplante Rentenpaket der Bundesregierung. Das Festhalten an der sogenannten Rente mit 63 sei wenig generationengerecht. Das sagt immerhin der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel. Seine Forderung, eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters. Johannes Kuhn berichtet.
Es ist gut 3 Wochen her, da stellte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das sogenannte Rentenpaket 2 vor.
Mit dem Rentenpaket 2 stellt diese Koalition Weichen weit über diese Legislaturperiode hinaus. Unser Ziel ist, dieses Gesetz vor der Sommerpause nicht nur in der Regierung auf den Weg zu bringen, sondern eben auch Parlament zu beschließen.
Das könnte nun schwieriger werden. Denn noch bevor der Gesetzentwurf überhaupt das Kabinett erreicht hat, meldet die FDP Kritik an. Und zwar in Person des stellvertretenden Parteivorsitzenden Johannes Vogel. So schreibt das Gesetz das Rentenmindestniveau langfristig auf 48% fest, die sogenannte Haltelinie.
Aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass diese Haltelinie generationengerecht abgesichert sein muss. Und da, finde ich, ist das Paket noch nicht groß und mutig genug.
So Vogel zum Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Tatsächlich ist im Gesetz von einer mittelfristigen Erhöhung des Rentenbeitrags die Rede. Von aktuell 18,6 ab 2028 auf 20%, ab 2030 dann auf 22%. Vogel, der seine Kritik zuerst in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung platziert hatte, sieht 2 Möglichkeiten. Die eine betrifft die mögliche Abschaffung der Rente mit 63.
Also die Rente mit 63 wird ja selbst von Andrea Nahles in Frage gestellt. Die hat sie einst eingeführt und sagt, in Zeiten des Fachkräftemangels passt die eigentlich nicht mehr in die Zeit. Insofern wäre ich bereit, die Rente mit 63 hinter uns zu lassen.
Dieser Vorschlag stößt bei den Koalitionspartnern auf wenig Gegenliebe. Neben der SPD lehnen auch die Grünen eine Änderung ab. so sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch am Mittag im Deutschlandfunk.
Das sind Menschen, die 45 Jahre gearbeitet und eingezahlt haben. Das sind sehr häufig Menschen, die auch länger überhaupt nicht schaffen würden, die häufig auch körperlich sehr anstrengende Jahre gemacht haben. Leute, die 45 Jahre eingezahlt haben, haben häufig früh begonnen. Das sind Ausbildungsjobs, harte Jobs in vielen Fällen.
Alternativ lanciert Vogel eine andere FDP-Forderung.
Alternativ könnte man zum Beispiel auch das Ganze in einem mutigeren Ansatz überführen in ein Rentensystem, was ich eh für moderner halte, was nämlich sich vom starren Renteneintrittsalter ganz trennt.
Hieße, ähnlich wie in Schweden, würde es keine Altersobergrenze mehr für den Renteneintritt geben. Wer bis 80 arbeiten möchte, kann dies dann tun. An Schweden sollte sich die Ampel auch bei der Aktienrente orientieren, so Vogel. Denn die Finanzierungslücke in der Rente soll ab 2036 zwar zum Teil mit Kapitalerträgen aus einem Aktienvermögen geschlossen werden. Doch das von Christian Lindner konzipierte Generationenkapital, das ebenfalls Teil des Rentenpakets ist, ist ein Kompromiss. Der Staat nimmt Kredite auf, ein öffentlich verwalteter Fonds investiert und die Renditen sollen dann in die Rentenkasse fließen. Künftig sollten Beschäftigte selbst einzahlen, so Vogel.
So kommt sehr viel Geld über die Jahre und Jahrzehnte zusammen. Nachweislich sorgt das dafür, dass das Rentenniveau langfristig sogar wieder steigt und nicht nur stabilisiert wird, weil eben endlich alle in der Gesellschaft von den Vorteilen langfristiger Anlage in globale Unternehmen profitieren können.
Die SPD positioniert sich deutlich ablehnend gegenüber stärkeren Veränderungen. So warnt SPD-Fraktionsvize Achim Post davor, das Rentenpaket zu verwässern.
Erst Anfang diesen Monats hatten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, und Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, das geplante Rentenpaket vorgestellt. Nun kommt schon wieder Kritik daran. Johannes Kuhn hat das Ganze für uns aufgedröselt. In drei ostdeutschen Bundesländern wird im September ein neuer Landtag gewählt. Neu dabei das Bündnis Sarah Wagenknecht, das sogenannte. Dieses kommt in Umfragen gar auf zweistellige Werte, wirft die Frage auf, wie müssen wie andere Parteien mit dem BSW umgehen. Allen voran der Bundeskanzler Olaf Scholz. SPD kann sich eine Regierungszusammenarbeit seiner SPD mit dem BSW zumindest nicht vorstellen. Die Hintergründe erläutert aus Berlin Frank Kapellan.
Es übersteigt die Fantasie des Kanzlers. Eine Koalition mit Sarah Wagenknecht kann sich Olaf Scholz beim besten Willen nicht vorstellen. Aus seiner Sicht gibt es keine Grundlage für eine wie auch immer geartete Kooperation. Er spricht überhaupt nichts für das BSW als Partner für eine Zusammenarbeit, bekräftigt der Sozialdemokrat im Gespräch mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Tatsächlich versucht die frühere Fraktionschefin der Linkspartei, den Kanzler zu treiben, wo sie nur kann. In der Flüchtlingspolitik liegt sie mit der SPD über Kreuz. Heute erst nimmt sie die Straftatbilanz von Nichtdeutschen zum Anlass, einen Gipfel im Kanzleramt zu fordern. Und auch mit ihrer Kritik an den Sanktionen gegen Russland ist sie nah bei der AfD. Scholz gefährde den Wohlstand des Landes, erklärt sie immer wieder im Bundestag.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa. Ja, wie bescheuert ist das denn?
Dass Scholz eine Zusammenarbeit mit Wagenknecht verhindern will, verwundert angesichts solcher Aussagen nicht. Aus meiner Sicht verbieten sich solche Gedankenspiele, betont Scholz mit Blick auf die im September anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Es ist eine Aussage, die auch wahltaktisch begründet sein dürfte, um der in Ostdeutschland bereits zweistellig gehandelten neuen Partei über die Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung nicht weiteren Zulauf zu geben. Wirklich ausgeschlossen wird allerdings von der SPD und vom Kanzler nichts. Denn in allen drei Bundesländern liegt die AfD deutlich vorne. Ohne das BSW könnte die Unregierbarkeit drohen oder sogar eine absolute Mehrheit der Rechtspopulisten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow thematisiert das längst auch öffentlich. Er wirbt für eine Koalition mit dem BSW in Erfurt, allerdings ohne die SPD. Ramelow setzt auf eine Mehrheit in einem Bündnis von Linkspartei, BSW und CDU. Dafür müssten die Christdemokraten allerdings erst einmal ihren Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei überwinden. Berührungspunkte zwischen linker SPD und BSW gibt es im Osten möglicherweise mit Blick auf die Forderung nach Verhandlungen mit dem russischen Diktator. In der Bundespartei jedoch gibt es darüber große Unruhe, zumal SPD-nahe Historiker den Genossen vorhalten, immer noch zu Putin-freundlich zu sein. Im Deutschlandfunk-Interview gibt Ihnen der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz heute in Teilen recht.
Ich teile schon die Auffassung der Historiker. Was Russland, vor allem Putin, versteht, ist Stärke und Härte. Er will das Recht des Stärkeren, während wir auf die Stärke des Rechts setzen. Und mit den zwei Gedanken muss man sich auseinandersetzen. Und ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wie Diktatoren ticken und wie die denken. Und wenn man ihnen den kleinen Finger gibt, reißen sie einem den Arm raus.
Sarah Wagenknecht sieht das ganz anders. Und Olaf Scholz wiederum bekräftigt, Waffenlieferungen an die Ukraine nicht in Frage zu stellen. Auf diesem Feld könnten BSW und Kanzler kaum weiter auseinanderstehen. Im September allerdings geht es um die Bildung von Landesregierungen und da könnte trotz der ablehnenden Haltung des Olaf Scholz das letzte Wort in Sachen Kooperation mit Wagenknecht vielleicht dann doch noch nicht gesprochen sein.
Aus Berlin berichtete Frank Capellan. Die Corona-Pandemie sehr tiefe Spuren hinterlassen auch hierzulande. Im Zuge der Aufarbeitung, also was lief gut, was lief nicht gut, hatte das Robert-Koch-Institut erst vor kurzem veröffentlicht, allerdings in Teilen geschwärzt die Protokolle. Und genau daran hatte es Kritik gegeben. Nun hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, angekündigt, viele dieser Schwärzungen entfernen lassen zu wollen. Claudia von Laak berichtet.
Maximale Transparenz, das verspricht SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Maximale Transparenz, nachdem das Robert-Koch-Institut zwar Corona-Protokolle herausgegeben hatte, geschwärzte Stellen allerdings doch dazu geführt hatten, dass Anhänger von Verschwörungserzählungen neue Verschwörungen witterten. Karl Lauterbach dazu heute Morgen im Deutschlandfunk.
In den Protokollen sind viele Schwärzungen vorgenommen worden. Ich habe jetzt gestern veranlasst, dass die Protokolle weitestgehend entschwärzt werden sollen, also dass jetzt noch einmal geprüft werden soll, was muss unbedingt geschwärzt werden.
Nun werden die betroffenen Personen angefragt, deren Namen geschwärzt wurden. Dieser Vorgang werde etwa 4 Wochen in Anspruch nehmen, so der Bundesgesundheitsminister.
Ich möchte einfach, dass hier nicht erst der Hauch eines Eindrucks entsteht, hier würde von Seiten des Robert-Koch-Instituts irgendetwas bewusst verborgen oder es gäbe sogar eine politische Einmischung seitens der Bundesregierung, dass das Robert-Koch-Institut hier Dinge nicht veröffentlicht.
Lauterbach setzt sich auch für eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen ein. Wie dies allerdings geschehen soll, will der SPD-Politiker dem Parlament überlassen.
Es darf nicht der Eindruck entstehen, als wenn es hier die Gruppe gäbe derer, die das nachträglich alles aufklären wollen und andere, die etwas verschweigen wollen.
Die oppositionelle Unionsfraktion im Bundestag wirft den Ampelparteien und dem Bundesgesundheitsminister einen Schlingerkurs vor. Der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Tino Sorge, sagte Welt-TV, seine Fraktion habe bereits vor einem Jahr einen entsprechenden Vorschlag gemacht, die Corona-Maßnahmen aufzuarbeiten.
Wir müssen uns damit auch im Parlament beschäftigen. Also Bund-Länder-Kommission haben wir vorgeschlagen. Jetzt kommt die Diskussion, ob wir eine Enquete-Kommission ins Leben rufen wollen. Da ist man sich innerhalb der Ampel überhaupt nicht einig. Die FDP hätte das gern, die SPD will es nicht. Jetzt kommen die Grünen, die ja immer sehr zurückhaltend waren. Also das sind Dinge, die hätten wir vor einem Jahr schon haben können.
Parlamentarische Aufarbeitung ja, aber keinen unproduktiven Streit entlang altbekannter Muster. Dieser Ansicht ist der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und Wohlfahrtsverbände wie die Caritas warnen davor, sich allein auf Fehlentscheidungen zu konzentrieren. Auch Positives müsse gewürdigt werden, medizinische Erfolge genauso wie die vielen Heldinnen und Helden der Pandemie.
Claudia von Laak. Immer mehr deutsche Unternehmen und private Haushalte nutzen Sonnenenergie zur Stromerzeugung. Profiteur des Booms, vor allem China. Steffen Wurzel. Bericht.
Staatssekretär Michael Kellner aus dem Bundeswirtschaftsministerium beschreibt im Deutschlandfunk ein Dilemma der deutschen Energiewende.
Wir haben einen riesigen Solarboom in den letzten 2 Jahren wieder entfacht und wir sind angewiesen fast ausschließlich auf Produkte aus China. Und das ist ein Problem, weil wir gesehen haben, wohin einseitige Abhängigkeiten führen und deswegen ist es richtig, auch eine starke Solarindustrie in der gesamten Wertschöpfungskette auch in Europa und in Deutschland zu haben.
Der Grünen-Politiker Kellner und sein Parteikollege und Chef, Wirtschaftsminister Robert Habeck, hätten die deutsche Solarindustrie gerne mit Staatsgeld gefördert. Doch dieser sogenannte Resilienzbonus für die Solarindustrie ist vom Tisch. Auf Druck des Koalitionspartners FDP und auch Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hatte solche Subventionen abgelehnt. In jedem Fall wird immer deutlicher, gegen die billigen Photovoltaikpaneele aus China haben europäische Hersteller betriebswirtschaftlich kaum eine Chance. Ähnliches gilt für Solartechnik-Vorprodukte. Grund sind unter anderem riesige Überkapazitäten chinesischer Solarfirmen. Camille Boulenois von der China-Wirtschaftsberatungsfirma Rhodium Group in Paris.
Chinese companies.
Chinesische Firmen produzieren zunehmend viel mehr, als auf dem heimischen Markt verkauft werden kann. Deswegen müssen sie die Waren exportieren. Dass die Volkswirtschaft China viel mehr exportiert als importiert, ist nicht neu. Das Problem sei aber, dass das nicht marktwirtschaftlich ablaufe, sondern dass die Überkapazitäten häufig durch Subventionen des chinesischen Staats finanziert werden, sagen Ökonomen. China-Expertin Camille Boulenois sagt, dass die Staats- und Parteiführung die Überkapazitäten der heimischen Industrie zwar nicht bewusst anstrebe, aber hinter den Überkapazitäten steht sehr wohl eine strategische Entscheidung der Politik, dass nämlich Geld ausgegeben wird, um die Warenproduktion zu fördern, nicht um den Binnenkonsum zu fördern. Der Konsum bleibt also in China niedriger als die Produktion. Das sorgt für dieses Ungleichgewicht. Camille Boulenois ist Co-Autorin einer Studie zu Chinas Überkapazitäten, die vorgestern erschienen ist. Sie weist darauf hin, dass Deutschland und Europa mit noch deutlich mehr billiger Ware und Vorprodukten aus China rechnen müssen. Chinas Chemieindustrie etwa hat riesige Überkapazitäten, außerdem die Automobil- und die Halbleiterindustrie. Selbst weniger strategisch wichtige Branchen sind betroffen, Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder der Maschinenbau und so weiter.
Such as refrigerators, machinery, etc. It's really widespread.
Betroffen von Chinas Überkapazitäten ist längst nicht nur Europa. Noch stärker leiden darunter, aus Sicht von Experten, wirtschaftlich schwache Staaten, denen durch die billigen Importe die Möglichkeit genommen wird, selbst eine wettbewerbsfähige Industrie aufzubauen. Europa brauche als Antwort auf Chinas Überkapazitäten schärfere Handelsregeln, sagt die Studienautorin von der Beratungsfirma Rhodium Group. Auch sollte Bundeskanzler Olaf Scholz das Thema ansprechen, wenn er Mitte April nach China reist.
I think it's very important to counter China's narrative.
Es ist sehr wichtig, dem chinesischen Narrativ in dieser Frage zu widersprechen. Die Staatsführung tut ja immer so, als seien die chinesischen Exporte unproblematisch. Es ist wichtig, das Thema anzusprechen.
Steffen Wurzel, das war's mit Das war der Tag. Daniel Heinrich sagt Tschüss.